So, damit zur Sache. Guten Morgen zur letzten Vorlesung, die ich nutzen möchte zu einigen rückblickenden, sichtenden, zusammenfassenden, wie auch immer, Überlegungen unterschiedlichen Typs. Zunächst aber die übliche Erinnerung an die vergangene Woche. Ich hatte die Frage nach heutigen Textformaten des Philosophierens zusammengebracht mit der Frage nach Möglichkeiten, die sich speziell durch neue Aufzeichnungs- und Kommunikationstechniken ergeben. Der Blick richtete sich also auf solche Textformen der Philosophie, die durch neue Medien als möglicherweise eigenständige, eigensinnige Formate zu den bisherigen hinzu oder nach vorne treten. Ich betone zur Sicherheit das Wort hinzutreten, denn klar ist, dass traditionelle Textformen nach wie vor heute eine große, die dominierende Rolle spielen. Klar ist auch, dass nicht etwa allein im Feld der neuen Medien sich philosophische Textformen heute verändern. Also auch in den alten Medien, sage ich mal, bewegt sich natürlich vieles, und insofern sind die neuen Medien, sollte man jetzt auch nicht überschätzen. Ich habe die beiden Themen ein wenig zusammengebracht, also den Blick auf heute und dann die spezifische Frage nach den Dimensionen neuer Medien. Es ließe sich durchaus zeigen, dass heute etwa der Grenzgang zwischen Philosophie und Kunst, konkret dem literarischen Experiment, nicht nur in der ersten wie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern eben auch jetzt im Moment ein sehr lebendiges Feld geblieben ist. Also wenn man so will, ganz normal in der Printwelt, in ganz normalen Texten, tut sich eine Menge, was Zwischenformen zwischen Kunst, literarischem Experiment und Theoriebildung angeht. Es ließe sich beispielsweise, nur um einiges rauszugreifen, inzwischen aus der besonderen Sparte philosophischer Essay im Kunst- bzw. Ausstellungskatalog so etwas wie ein Subgenre des Essay und damit auch des philosophischen Essay gewinnen. In Ausstellungskatalogen im Umfeld von großen Ausstellungsprojekten, eventmäßiger die werden, wird auch Theorie, wird Wissenschaft einbezogen, und da hat sich sozusagen eine ganze Publikationszone entwickelt, in der Philosophie dann aber eben auch unorthodox agiert, also anders daherkommt, es wird dort etwas anders geschrieben, als das in klassischen akademischen Formaten der Fall ist. Ein ganz anderes Beispiel, auch alte Medien könnte man sagen, vom Milieu her auch ganz anders gelagert. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, dieses Eventformat des Slammens, also des mündlichen Freistilreden-Wettbewerbs auf der Bühne. Und auch hier findet sich als Ableger des sogenannten Poetry Slam, Mitte 1980er Jahre erfundener Dichterwettstreit in diesem sportiven K.O.-Prinzip auf der Bühne. Gezählt wird, glaube ich, die Applausdauer. Ich war noch nie bei sowas, aber das ist jedenfalls sozusagen die Entscheidungsoption, so ein bisschen wie eine Mischung aus Dichterwettstreit und Boxkampf. Daraus wurde 2006 übrigens in Darmstadt erfunden, der Science Slam, also spezifischer als Wissenschaftswettstreit organisiert. Und es gibt auch Philosophy Slams. Also dieses Science-Slam-Format nochmal spezifiziert auf philosophisch ambitionierte Vorträge, Kurzvorträge, die dann da auf der Bühne dargeboten werden. Zunächst ist das wohl hier in Europa in Augsburg ausprobiert worden, in Tübingen gibt es solche Philosophy-Slams und unlängst war auch einer in Frankfurt. Wie gesagt, das wären so Beispiele für, wie immer, kurz- oder langlebig, muss man sehen, aber für Dinge, die sich tun, ohne dass wir da jetzt neue Medien oder sowas direkt im Spiel sehen müssten. Wobei das Slam-Format sicherlich auch, vom Leitbild des Fernsehens irgendwie profitiert, aber trotzdem, es wird zelebriert, so ein bisschen so wie Kellerbühnenauftritte. Neue Medien war aber, wie gesagt, in der vergangenen Woche Thema, mit dem Ergebnis, dass vor allem der Hörfunk, aber auch das Fernsehen mit Film und mit Gesprächsformaten sowie dann und sicherlich künftig die entsprechenden heimischen und mobilen Digitaltechnologien mitsamt ihrer Verknüpfung durch jenes neue Universalmedium des Internet der Philosophie vielfältige neue Auftritte und Optionen bieten. Findbarkeit klassischer Texte ist auf ganz neue Weise gewährleistet, einschließlich Stichwortsuche oder auch Zugriff auf digitale Faksimiles, also auf visuelle Ansichten von Originalausgaben, zu denen man früher, je nach Bibliothek, wo sie stehen, mit dem Zug hinfahren musste, umständliche Genehmigungsverfahren, um diese Buchseiten sehen zu können. Da ist das Netz ein ganz anderer Lieferant und das Ganze dann nicht nur in irgendein Lesesaal, sondern eben nach Hause. Und es gibt, darauf habe ich besonders abgehoben, die Dimension der Sichtbarmachung von Köpfen, von Individuen, die hinter Texten stehen, als Ganze gewissermaßen, also audiovisuell und dabei insbesondere wichtig die Hörbarmachung von Stimmen. In dieser Hinsicht, also im Blick auf die akustische Dimension, die ja die Stimme ist ja eigentlich das Zentrum dessen, womit die Philosophie seinerzeit auch begann, in dieser Hinsicht genießen wir heute eine ganz neue Form der Archivierbarkeit. Töne, Stimmen, wie gesagt, Bewegungsbilder einzelner Denker, aber auch Aufzeichnungen von Gesprächssituationen, Diskussionen etc. Das sind Früchte einer echten Revolution, auch Revolution für die Philosophie. Dennoch wird man generell die Erwartung der Neuheit von Medien entspreche sogleich auch ein neues Philosophieren oder ein neues Philosophieformat durchaus dämpfen müssen. Und vielleicht ist das ja auch gut so. Denn Wandel, gerade Medienwandel, ist durchaus ja kein Wert an sich. Der philosophische Diskurs macht sich jedenfalls vielfach erstaunlich aufnahmefreudig, auf der anderen Seite aber doch mit einer erstaunlichen Binnenstabilität mediale Neuerungen zu eigen. Eigentlich kann man das für die ganzen 2.500 Jahre, die uns interessieren, sagen. Es schreiben sich traditionelle Textformate in jeweils neuen Medien fort, so der klassische mündliche Vortrag mit dem dazugehörigen Manuskript oder Transkript, das potenziell schriftlich publiziert werden kann, im Hörfunk, dem terrestrischen Radio sowie inzwischen in den archivierten, abrufbaren Digitalformaten. Also hier werden Medienbrüche erstaunlich mühelos übersprungen und die Textformate bleiben in gewisser Weise klassisch. Bis zur Länge kann man sagen, dass bisher, also jedenfalls was das 19. und 20. Jahrhundert angeht, eigentlich, ja, dass die klassischen, im Grunde durch die Universitätsvorlesung definierten Formate von 90 Minuten oder 2x45 Minuten durchaus Bestand haben, auch über die Medienbrüche hinweg. Mit Hörspielen oder auch mit Gesprächen hoher Konzentration und Intensität ist vielleicht, eine kleine These meinerseits, das Radio am ehesten dazu geeignet, auch als echtes und genuines Denkmedium zu fungieren. Die Bilder, die Filmbilder, treten aber auch als starker Stoff, als neue Faszinosa hinzu. Persönliche Präsenz, Performance ist ein Stichwort, das sprengt so die Hörsaalsituation ein Stück weit auf und insbesondere wird natürlich auch quantitativ das, was Philosophie tut und was sie auch in ihrer Präsenzdimension ausmacht, massenmedial wirksam. Die Grenze des Audiovisuellen als Theoriemedium scheinen aber doch sinnfälliger zu sein, als es etwa beim reinen Hörmedium der Fall ist. Nach wie vor, denke ich, ist umgeben von Kostproben aus YouTube, von TV-Dokus oder von Philosophie-Talkshows die Philosophie nach wie vor ein Textfach im engeren Sinne. Und das ist gut so, könnte man anhängen. Das Internet, das habe ich angedeutet, ist wirksam, auch nachhaltig, veränderungsträchtig, was die Praktiken, die das Fach prägen, angeht, indem es als Telekommunikationsplattform und vor allem als Archiv fungiert und Verknüpfungen bereitstellt. Eher enttäuschend, weil wenig originell, sind hingegen die genuinen Schreibformen, die das Netz hervorgebracht hat, bisher jedenfalls. Ich hatte kurz angetippt, das Thema Blogs, also die Schreibformen, die im Netz unter der, in dieser Publikationsform des Blogs zu haben sind und sich explizit philosophisch nennen. Hier finden Sie kaum mehr und nicht viel anderes als einerseits vielleicht in Print-Notizbüchern oder Tagebüchern oder andererseits in ganz ordentlichen Print-Zeitschriften. Die ungefilterte Fülle der im Netz und fürs Netz geschriebenen Texte enthält für den philosophischen Diskurs, also für Theorie, dort, wo sie wirklich in Arbeit ist und sich selbst voranzutreiben vermag, noch nicht viele Impulse. Der Anteil des Ungeübten, Redundanten ist hoch und man wird beim Lesen schnell müde. Jedenfalls zur Stunde also ist das Netz, was die nur im Netz möglichen und nur dort betriebenen und findbaren philosophischen Aktivitäten angeht, sagen wir allenfalls ein Spielbein des philosophischen Betriebs. Das neue Medium ist hinzugetreten, aber es ersetzt noch nichts. Damit komme ich nun zu einigen rückblickenden, wenn auch nicht wirklich abschließenden Überlegungen zu unserem Gesamtthema. Ich hatte zu Beginn dieses Semesters, ganz zu Anfang der Vorlesung, zwei methodische Grenzlinien gezogen, um zu erklären, worum es gehen soll, nämlich diejenige gegenüber einer Soziologie oder Sozialgeschichte oder soziologisierenden Wissenschaftsgeschichte der Philosophie einerseits und einer literaturgeschichtlichen Gattungs- oder Stilkunde philosophischen Schreibens andererseits. Diese beiden Grenzlinien können nicht trennscharfe Abgrenzungen sein, sollten es auch gar nicht sein, aber ich wollte doch deutlich machen, dass wir uns mit dem Erkenntnisinteresse dieser Vorlesung auf einen dritten Pfad begeben. Denjenigen einer Stärke an Themen und am Wahrheitsverständnis, am Verständnis auch der Aufgabe von Wahrheit, also der Aufgabenstellung, so etwas wie Wahrheit, Theoriewahrheit auszuarbeiten, der Aufgabe des Philosophierens, was immer das sein mag, entlang geführten Textformengeschichte als Teil einer Diskursgeschichte der Philosophie. So hatte ich das anskizziert, worum es gehen soll. Wir haben uns entsprechend wenig mit der Rolle von Akteuren hinter Texten befasst oder um Texte herum, mit der Frage, also die oder mit Frageregistern, die in diese soziologisierende oder sozialgeschichtliche Himmelsrichtung gehören. Fragen etwa, welcher sozialen Schicht die Autoren von Texten entstammten, wie philosophische Ausbildungswege aussahen, wie Philosophen lebten, ob sie mit anderen Philosophen zusammenlebten, als Gelehrte oder allein oder mit Familie, wie gegebenenfalls Institutionen funktionierten, die Raum für philosophische Textproduktion ebneten, wie publiziert wurde. Ich habe das hin und wieder versucht anzudeuten, aber wir haben das nicht sehr intensiv uns angeschaut. Wie publiziert wurde, wie die ökonomische Situation um den Philosophiebetrieb herum aussah, ob Philosophen reich oder arm waren, reicher oder ärmer als andere, gesünder oder kränker und wie sie gestorben sind. Ganz wichtig haben wir uns auch kaum gefragt, von wie großen Zahlen oder Anteilen einer Population wir jeweils überhaupt sprechen. Waren es in der Antike wenige hundert oder doch tausende? Wie viele mittelalterliche Intellektuelle gab es? In dem Sinne, dass sie das Lehren, also das Lehren von Lehrmeinungen, Theorien und auch von Philosophie nicht nur vom Hörensagen kannten, sondern selbst Zugang zu Texten hatten, also lesen und schreiben konnten und selbst lasen in dem Sinne, dass sie an Texte auch herankamen. Und wie sieht es mit solchen Zahlen in der Renaissance, der Neuzeit, dem 18. Jahrhundert und dann der Moderne, dem 19. und 20. Jahrhundert und ja, bis heute aus? Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich diesbezüglich schon deshalb nicht unbedingt mit sehr viel hinterm Berg gehalten habe, weil es hierzu erstaunlich wenig Wissen gibt. Wir wissen freilich, dass es Phasen gab, das 5. bis 9. nachchristliche Jahrhundert beispielsweise, in welchen Bildung, also schon das Lesen können und vor allem das mehr als nur beherzigende, also mehr als nur memorierende Lesen, schlicht fehlte. Die antiken Quellen überwinterten gewissermaßen in Bibliotheken. Sie wurden von nur sehr wenigen Gelehrten gepflegt und viele dieser Werke waren in dieser Zeit tatsächlich, müssen wir annehmen, regelrecht ungelesen. Sie sind irgendwie da geblieben eben. Sie wurden gepflegt im physischen Sinne des Wortes. Sie wurden nicht weggeworfen, sie wurden aufbewahrt und sie wurden später dann wieder reaktiviert und teilweise auch wirksam. Es ist immer noch unglaublich viel aus dem Mittelalter gar nicht ediert. Also es liegen auch noch ungelesene Welten in Bibliotheken und Archiven bis heute. Das beantwortet die Frage nach den Mengen überhaupt nicht. Es wäre wahrscheinlich ein interessantes Thema und auch ein Thema nicht nur für Vorlesungen, sondern auch tatsächlich für Forschung und Bücher, diese quantitative Dimensionierung dessen, was wir Philosophie nennen, mit soziologischen, sozialgeschichtlichen, wissenschaftsgeschichtlichen Mitteln genauer zu erschließen. Eine Dimension, auch nicht erfragt, aber angedeutet, gehört auch in dieses Feld, ist vielleicht kein genuin soziologisches Thema, aber doch ein historisches. Das Philosophieren war bis vor wenigen Jahrhunderten stets auch eine Sache des Ortes. Genauer zunächst der großen Klöster und Städte. Man musste dort sein, wo die Lehrer, die seltenen Lehrer, die seltenen Bildungseinrichtungen, ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dann auch die Universitäten, die Studenten, die anderen Studenten und natürlich auch die Bücher waren. Die Provinz war damit allenfalls als temporäres Refugium ein Ort der Philosophie. Manche Philosophen verfügten über private Rückzugsstätten irgendwo in der Peripherie der Stadt, also Orte auf dem Land, sowas Angenehmes, wo man mal hingehen kann. Augustin ist so ein Beispiel. Zuweilen dienten Landhäuser wohlhabender Gönner als Fluchtorte für Philosophen. Die Geschichte von Rousseau, der sich mit zahlreichen Ortswechseln quasi als Dauergast durchschlug, also immer irgendwo anderswo wohnte, bei wohlhabenden Gönnern, wird in diesem Zusammenhang besonders gern erzählt. Aber das ist tatsächlich auch eine Dimension. Das Leben als Philosoph war über Jahrhunderte hinweg schon ein überdurchschnittlich unsicheres Leben, um nicht zu sagen gefährliches Leben. Es sind auch sehr viele Philosophen keines natürlichen Todes gestorben. Grundsätzlich sind es aber von diesen Landstandorten, Zufluchten, Refugien abgesehen die Städte. Es ist das Urbane, das Milieu der Philosophie. Und dies nicht nur, weil hier die Texte sind, sondern auch, weil hier und nur hier so etwas wie ein Diskussionsklima gepflegt wird. Andere sind. Und schließlich auch, weil hier am ehesten die öffentliche Neugier dann doch die stets drohenden Verbote, Repressalien, Ketzereivorwürfe, Hetzjagden und das polizeiliche Misstrauen überwiegen konnten. Das heißt, ein Publikum doch auch dafür sorgte, dass Räume des Zuhörens und der Debatte gepflegt wurden, selbst dann, wenn diese Räume als solche sozusagen mit Misstrauen und unter gewissen überwachten Bedingungen toleriert wurden. Nur toleriert wurden. Ich bin mit solchen Bemerkungen eigentlich schon mittendrin im ersten von zwei gewissermaßen abgleichenden Anläufen, die ich heute machen will, bevor ich zu einer Art Ende komme. Ich möchte Ihnen nämlich erstens rückblickend zu unserer Vorlesung einige wenige Dinge dann doch aus Sicht einer Soziologie der Philosophie nachliefern. Also diese selbstgezogene Grenze in die eine Richtung etwas überschreiten. Zweitens möchte ich dann einige Bemerkungen machen, die eher diese literaturwissenschaftliche Seite als Folie verwenden, also kurz über die Grenze in die andere Richtung noch einmal hinüberblicken. Und dann, wie gesagt, noch einige abschließende Bemerkungen. Der Versuch, sich von der Philosophie als sozialem Interaktions- oder Kommunikationszusammenhang in ein Bild zu machen oder Bilder zu machen, die der langen Geschichte von 2500 Jahren gerecht werden, einer wirklich extrem langen Geschichte und was das Fach angeht, in seiner Beständigkeit vor diesem Hintergrund dieser langen Geschichte auch immer wieder staunenmachenden Dimensionierung, Der Versuch, sich das als sozialgeschichtlichen Zusammenhang klarzumachen, ist erstaunlich schwer. In großgeografischer Hinsicht, also was das Thema Orte angeht, aber natürlich auch Regionen, Sprachen und so weiter, gibt der 2004 erschienene Philosophieatlas von Elmar Hohlenstein einen Eindruck. Ein Eindruck ist das, der vor allem zeigt, wie weit ausgreifend die Verflechtungen dessen gewesen sind, was wir so uns naiv als unser Schulbuch Europa vorstellen, also da, was sozusagen hinter den Texten, die auf uns gekommen sind, geografisch steht. Blickt man in diesen Hohensteinschen Atlas, dann sieht man, die Gedankenwelten Europas sind eigentlich multizentrische Netzwerke, mobile Netzwerke auch, eines anspruchsvoll hochgetriebenen Textgebrauchs und von Reflexionskulturen, die überaus dynamisch gerade an den politischen Peripherien gewesen sind. In Grenzgebieten, die zugleich Begegnungs- und Umschlagstätten waren. Die Produktivität des Philosophierens hat etwas damit zu tun, dass Regionen, Städte auch Spannungsfelder sind und Orte, an denen sich vieles mischt. Ähnlich wie der Handel mit kostbaren Gewürzen und Lebensmitteln oder mit Drogen ist jedenfalls das Interesse am Denken ansteckend, könnte man sagen. Und dort, wo viele zusammenkommen und gehandelt wird und Kostbarkeiten der ganzen Welt ausgetauscht werden, auch dort wird auch Theorie umgeschlagen. Das Denken steigt oder die Produktivität des Denkens steigt, Denken jetzt nicht als Sache im Kopf eines Einzelnen, sondern als Kommunikations- und Interaktionsphänomen, das sich in Texten manifestiert, auch in Texten im weiteren Sinne, also einschließlich anderer Aufzeichnungen, Grafiken, Bilder, wie auch immer. Das steigt in seiner Arbeitskraft, Produktivität und Vielfalt mit der sprachlichen und herkunftsmäßigen Durchmischung. Das Denken bedarf des Weiteren eines Zeitbudgets und einer materiellen Grundsicherung. Das heißt, was die Chance zu schreiben angeht, muss eine einigermaßen anerkannte bürgerliche Position existieren und eine Position, die mit Zugang zu Öffentlichkeiten verbunden ist. Das heißt auf der einen Seite wiederum Stadt, das hatte ich schon gesagt. Praktisch heißt das über lange Zeit hinweg, aber auch für die Philosophie musste man frei sein, also die bürgerlichen Handlungsrechte und Optionen haben. Man konnte als Sklave das in der Regel nicht tun. Und natürlich musste man ein Mann sein, keine Frau. Die Unfreiheit, muss man im Blick auf die Geschichte sagen, war gemessen an dem Geschlechter, an der Geschlechterdifferenz, war die Unfreiheit das geringere Hindernis. Gebildete Sklaven gab es etwa in Rom durchaus. Als erfolgreiche Verwalter, Berater, Lehrer wurden sie nicht selten im Laufe ihres Lebens irgendwann freigelassen und genossen quasi eine Art Angestelltenstatus. Solche Sklaven konnten durchaus nicht nur lesen und schreiben, sondern auch publizieren. Oder ehemalige Sklaven. Das Geschlecht stellt demgegenüber die deutlich härtere Trennlinie dar. Nicht nur die fehlenden Bildungsvoraussetzungen, der fehlende Anreiz zur geistigen Übung und die fehlende eigene Stimme im öffentlichen Raum machten die Frauen schweigen, sondern sie sind von vornherein einfach nicht Teil jenes Kommunikationsnetzes, man könnte sagen jenes sozialen Spiels, in welchem Theorie ihren Ort hat, in welchem auch das Begehren nach Theorie als im Reden und in der Textverwendung geteiltes und teilbares Begehren, bildlich gesprochen, entflammen und brennen kann. Ob und wie Frauen abseits der Männeröffentlichkeiten der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit, abseits des entstehenden Wissenschaftsbetriebs auch, vielleicht dann doch geschult waren, irgendwie Bildung sich angeeignet haben oder vielleicht auch untereinander weitergereicht haben und wie sie miteinander dann gegebenenfalls kommunizierten, wissen wir nicht. Dokumentiert sind Einzelfälle belesener Frauen. Darüber, wie viel sie geschrieben haben, wird man spekulieren müssen. Das meiste ist sicherlich sozusagen als private Aufzeichnung liegen geblieben und dann wieder verschwunden. Bücher machen und publizieren konnten Frauen nicht. Daher sind aus den ersten 2000 Jahren Philosophiegeschichte eine halbe Handvoll von Werken weiblicher Autoren überliefert. Und diese Werke haben, muss man dann auch zugestehen, erkennbar nicht vollumfänglich an den kanonischen Debatten teil, die für uns heute den Kern des Faches ausmachen, sondern dann muss man Sappho, die Dichterin, irgendwie auch als Philosophin interpretieren oder so. Also wenn man wirklich ehrlich ist, muss man zugeben, es gibt sie so gut wie nicht. Jedenfalls in dem, was auf uns gekommen ist. Und es ist schwer zu imaginieren, wie alles hätte verschwunden sein können, wenn es denn viele schreibende und lesende Frauen beziehungsweise so etwas wie eine weibliche Öffentlichkeit gegeben hätte. Besser verständlich wird der exklusive Charakter der philosophischen Bildung und der philosophischen Peer Groups, wenn man sich klar macht, dass es so etwas wie eine staatliche Institutionalisierung von Bildungsangeboten, die Übungen im Denken, Logik und Rhetorik etwa, sowie Theoriebildung umfassten, in der Antike wie auch im Mittelalter nicht wirklich gab. Die frühen Philosophenschulen, der Vorsokratiker etwa, sind vermutlich keine Schulen gewesen. Also Schulen ist da eigentlich ein irreleitender Ausdruck. Es sind keine irgendwie öffentlichen Institutionen gewesen, sondern es war privater Einzelunterricht zu Hause oder im Freien. Und es sind allenfalls private Freundeskreise gewesen, die sich das geleistet haben. Diese Kreise allerdings werden ihrerseits zu Lebensformen und sind dann in dieser Hinsicht auch exklusiv. Das heißt, begeisterte Schüler lebten mit dem Lehrer zusammen. Erstmals in der pythagoreischen Schule. Eine Vielzahl weiterer Schulen durch Antisthenes, Aristipp, Platon, Schüler von Sokrates und dann Aristoteles als Schüler Platons sowie Epikur und Zenon in Athen gegründet. Von dieser Vielzahl von Schulen halten sich insgesamt 4 große Schulen über mehrere Jahrhunderte, die Platonische Akademie, der Peripatos, die Zenonische Stoa und der Garten Epikurs. Das sind aber eben alles nach wie vor sozusagen selbstorganisierte Institutionen, nichts Staatliches und nichts hinter dem so etwas wie ein Bildungssystem stehen würde. Im ersten Jahrhundert vor Christus werden 3 dieser Schulen verwüstet und allein die epikureische bleibt bestehen. Es breiten sich dafür dann aber kleine platonische, aristotelische und stoische Schulen in zahlreichen Städten aus. Also es ist hat so eine Art Verteilungseffekt gehabt, diese Austreibung aus Athen. Aus einigen der überlieferten Testamente der Scholarchen, also der Schulgründer und der Fortführer, die jeweils dann diese Schulen betrieben haben, wissen wir, dass auch dann noch die Bücher und Grundstücke der Schulen Privatbesitz waren. Es handelte sich also nach wie vor um nichts, das als öffentliche Angelegenheit etabliert worden oder wahrgenommen worden wäre. Erst viel später in der römischen Kaiserzeit stiftet Marc Aurel im 2. Jahrhundert nach Christus 4 Lehrstühle für Philosophie in Athen, um anknüpfend an die alte Tradition einen Philosophiebetrieb wieder anzukurbeln. Hier wird also, kann man so sagen, der Staat, also das römische Imperium, tätig. Es kamen auch tatsächlich Studierende, ein neuer Lehr- und Theoriebetrieb begann, der dann allerdings andere, auf den römischen Zeitgeist zugeschnittene Züge trug. Private Schulen alten Musters gab es dann auch in dieser Zeit weiter. Das bestand also nebeneinander. Etwa Plotin, Proklos, Jamblich und andere waren private Schulgründer. Also diese sogenannten neuplatonischen Denker, wenn Sie jetzt mal so in Lehrbucheinteilungen denken, gehören nicht in diese römischen Stiftungslehrstühle sozusagen hinein, sondern das sind private Schulen auch an anderen Orten. Und hier waren es nach wie vor sich aus freien Stücken zusammenfindende Hörerkreise, die sich auf das Projekt Philosophie eingelassen haben. Wie schon in den frühen Zeiten des sokratischen Philosophieideals ist der Anspruch dieser Theoretiker einer, der sich von einem des bloßen Rhetorikunterrichts, also der Rednerschulung, unterscheidet. Platons Polemik gegen die Sophisten, die einen gegen Bezahlung vermitteln, wie man beliebige Thesen untermauern kann, ist sicherlich eine gewollte Zuspitzung. Also da sieht man auch, wie das Projekt Philosophie sich sozusagen seinen Gegner zurechtschneidet, um sich massiv davon abzugrenzen. Sicherlich gibt es eine Verwandtschaft zwischen dem Rhetorikunterricht und dem Trainieren des Umgangs mit gewandter und wirksamer Sprache und der Philosophie. Aber das Projekt des Philosophierens versucht eben, sich davon abzusetzen, hat Gründe, sich davon absetzen zu wollen, bleibt dem Projekt des Erlernens der Kunst mit Sprache umzugehen verbunden, aber es geht um etwas anderes. Es soll um etwas anderes gehen und es geht auch jedenfalls dort, wo Philosophie als Philosophie reizvoll ist, geht es auch um etwas anderes. Die distanzierte Virtuosität in der Textproduktion und Textverwendung als Kunst, als Technik nur um ihrer selbst willen bzw. zu beliebigen Zwecken soll gerade nicht das Zentrum der philosophischen Anstrengung sein und ist auch nicht das Zentrum der spezifischen Faszination der Philosophie. Das Pathos einer persönlichen Suche kommt hinzu. Es muss um etwas gehen, das gerade nicht etwas Beliebiges ist, einer persönlichen Suche, für welches das Wort Wahrheit steht. Und diese Suche zielt eben auf etwas anderes auch ab, auf eine Haltung, die ethisch ist. In dem Sinne jedenfalls, dass es hier um persönliche Vervollkommnung geht, die eine Linie hat, die gerade nicht dieses instrumentelle, beliebige, zu jedem Zweck kann ich das tun, was situationsadäquat ist und dergleichen, zum Inhalt haben soll, sondern etwas anderes und mehr. Der rhetorische Erfolg, überhaupt situationsgebundene Erfolge, sind nicht das, was für diese Haltung den Ausschlag geben soll, kann, möchte, sondern die Haltung namens Philosophie läuft hinaus auf ein abstrakteres und gewissermaßen lebenslänglich zu verfolgendes und gegebenenfalls auch einsam fortzuführendes Projekt. Sie erinnern sich an die Lehrbriefe beispielsweise der antiken Ethiker, in denen diese Arbeit an sich selbst wirklich im Mittelpunkt auch der Überlegungen steht, die letztlich die Ausgestaltung von Wahrheit zum Thema haben. Also Wahrheit lässt sich nicht ablösen von diesem Projekt, dass es jemandem um sie geht und jemand diese Haltung auch wählt sozusagen als existenzielle Wahl und als Entscheidung für eine Lebensform und als Entscheidung auch für eine Form, sich politisch zu positionieren. Was immer Philosophie in den sehr verschiedenen sozialen Konstellationen der antiken Jahrhunderte gewesen sein mag, es ging um mehr als darum, Worte gut geschickt, flexibel und möglichst wirksam zum Einsatz zu bringen. Es ging darum, das Wahre zu sagen, um das Wahrsprechen. Und zwar als eine Form, gewissermaßen in der Wahrheit zu sein. Ich komme auf diese vielleicht ethische, bis zu einem gewissen Grad, aber auch notwendig politische und auf jeden Fall existenzielle Komponente des philosophischen Diskurses noch zurück. In der Wahrheit sein oder Wahrsprechen als Modus in der Wahrheit zu sein, als möglichen Kernpunkt und Leitfaden dessen, was man auch rückblickend dann als Philosophie zu bezeichnen gewillt ist und sozusagen erkennt. Dass die frühmittelalterlichen Jahrhunderte nach dem Ende der römischen Epoche eine bildungs- und textarme Zeit gewesen sein muss, legt alles nahe, was wir an Überlieferung haben. Nur allmählich kommt es unter christlichem Vorzeichen zu Ausbildungsangeboten, die über die Vermittlung der Kompetenz hinausgehen, sich die Bibel vorlesen zu lassen und zu merken oder die Bibel in der Bibel mit dem Ziel zu lesen, ihre Botschaften wie ein offenes Gefäß und gewollt distanzlos aufzunehmen. Bildungsstätten entwickeln sich erst nach Jahrhunderten und zunächst nur in kleinen Schritten und eng an das Klosterwesen gebunden. Das hochmittelalterliche Format der Disputatio, das wir uns angesehen hatten, ist demgegenüber schon ein Produkt der Universitäten, deren theologische Fakultäten relative Freiheiten genießen. Also das Wiedereinsteigen in so anspruchsvolle Formate wie die Disputation, die den antiken Dialog ja durchaus aufgreift als eine Formatvorlage, das ist erst wirklich erst im Hochmittelalter möglich und setzt eine lange Geschichte des sich Etablierens von Bildungsmöglichkeiten voraus. An den Universitäten entsteht wiederum sehr schnell eine explosive Mischung. Das theologische Denken des Hochmittelalters mag dogmatisch ausgerichtet sein, aber wir hatten das ja gesehen, es ist in der Lage, die Kontroverse zu zelebrieren. In den geschlossenen Räumen der Universität und zuweilen doch auch draußen. Das Prinzip Öffentlichkeit, genauer einer gebildeten, zum Mitdiskutieren befähigten Öffentlichkeit, erweist sich von den Universitäten ausgehend als Vektor, also als Kraftpfeil, der die dogmatischen Vorgaben, die da sind, sprengen wird und sprengt. Die Ablösung einer Universitätsphilosophie von der theologischen Fakultät ist ebenfalls ein langes Stück Universitätsgeschichte, das sich über Jahrhunderte hinzieht. Das Interesse an kosmologischen Fragen, die neu aufgetauchte Naturphilosophie des Aristoteles und der Import arabischer Kommentartexte sorgen dafür, dass das für das Feld des mittelalterlichen Lehrbetriebs maßgebliche Schema der Septem Artes, der sieben Künste, dass in diesem Feld die Naturforschung immer wichtiger wird, konkret die Astronomie. In Paris wird im 13. Jahrhundert erstmals der vollständige Aristoteles gelehrt, also vollständig heißt einschließlich seiner naturphilosophischen Schriften, und ein Jahrhundert später wird ein Grundstudium möglich, das sich abseits der Theologie bewegt. Später wird Naturerkenntnis zum Gegenstandsfeld, anlässlich dessen sich dann auch eigene Methoden durchsetzen, also die empirische Methode, das Experiment und so weiter. Nicht mehr der Autoritätsbeweis aus Schriften, sondern der direkte Zugriff auf Welt, und zwar ein prüfender Zugriff, ein gewollt instrumenteller Zugriff, wird dann zur Methode, zum Weg zu Erkenntnis und bis zu einem gewissen Grade dann auch zu einer Grundlage, so etwas wie Wahrheiten, also wahrheitsfähiges Wissen auszuarbeiten. Parallel arbeitet die Philosophie an einem Metaphysikverständnis, das sich nicht mehr am Maßstab theologischer Vorgaben rechtfertigen muss. Ich will die Wechselfälle des Verhältnisses der sich ab dem 16. und 17. Jahrhundert dann ausdifferenzierenden Universitätsfächer zueinander nicht, das kann ich jetzt gar nicht hier rekonstruieren, das wäre eine Vorlesung für sich, ich will das auch nicht in eine einfache Säkularisierungserzählung einpassen, also erfolgreiche Zurückdrängung der Theologie durch die Philosophie, die sich von der Theologie emanzipiert, irgendwie so etwas. Das ist alles sehr komplex und durchzogen von ganz unterschiedlichen Dynamiken. Aber man kann deutlich machen, und das sollte man auch deutlich machen, dass das Fach Philosophie in dramatischer Weise sich selbstständige Konturen zu geben vermag, zum einen in politischen Philosophien, von Machiavell, Marsilius von Padua, Baudin bis Hobbes und zum anderen in der Erkenntnistheorie, die schon bei verschiedenen scholastischen Logikern was das logische Werkzeug angeht, sich sehr weitgehend herauslöst sozusagen aus der Notwendigkeit, den theologischen Rahmen drumherum beizubehalten. Und dann gibt es aber eben weitere Namen, auch die kennen Sie, Giordano Bruno, Galileo, Galilei, Bacon bis Descartes. Hier spielt auf beiden Seiten, also sowohl was die politische Philosophie angeht, die Idee, wie geregiert werden könnte, wenn man die Welt genauer anschaut und nicht einfach nur davon ausgeht, dass das sozusagen das Tal ist, in dem Gott uns als Herde irgendwie aufbewahrt, bevor wir dann nach dem Tod sozusagen geprüft ins ewige Leben gehen dürfen. Also einen empirischen Zugriff auch auf die Gegenstände des Politischen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die für die Erkenntnistheorie und Theoriebildung sehr wichtige Frage der Erforschung der Natur. Das sind sozusagen Parallelprojekte, mit denen gemeinsam die Philosophie sich in die Vielfalt der Universitätswelten der Neuzeit und der Aufklärung hineinbewegt. Also Seite an Seite könnte man sagen, mit der Naturforschung auf der einen Seite, mit der Medizin auf der einen Seite und dem Recht auf der anderen Seite und der Politik und der Ökonomie gegen die Theologie. Es gibt auch heftige Kämpfe und Auseinandersetzungen, Zensur gefiltert, aber dennoch erkennbar in den Schriften und Texten dieser Zeit. Ganz vorbei ist übrigens die Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Philosophie und Theologie immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber an etlichen Universitäten Deutschlands unterliegen nach wie vor bestimmte akademische Lehrstühle, sogenannte Konkordatslehrstühle, nicht in den theologischen Fakultäten, sondern auch in den philosophischen Fakultäten einem Vetorecht der Kirche. Das heißt also bis heute, das ist insbesondere in Bayern der Fall, aber auch in Nordrhein-Westfalen, gibt es nicht wenige Professuren für Philosophie, die sozusagen von Gnaden des Vatikans besetzt werden und nur von diesen Gnaden besetzt werden können. Dass die Jahrhunderte der klassischen Zeit zwischen 1600 und 1800 über ein konfessionell diversifiziertes, dann aber abseits der Theologie weitgehend auch säkularisiertes Universitätssystem und dazu auch wissenschaftliche Akademien, Gelehrtenvereinigungen, Lesegesellschaften und ein aufblühendes Zeitschriftenwesen verfügen, heißt übrigens nicht, dass viele junge Männer studieren konnten oder dass man sich unter einer Institution namens Universität damals mengenmäßig so etwas vorstellen muss oder kann wie die Universitäten heutigen Typs. Also Massenuniversitäten heutigen Typs sind um ein Vielfaches größer als die Universitäten damals. Diese Universitäten vergangener Jahrhunderte waren klein. Die zahlenden Hörer sind in Hunderten zu zählen, nicht in Tausenden oder gar Zehntausenden. Und wir müssen uns vorstellen, dass Universitätsstudium in einer juristischen, medizinischen oder philosophischen Fakultät nicht der einzige Magnet war für eine intellektuelle Existenz, so nenne ich es mal. Es gab nach wie vor die Orden, also den Weg in die Kirchenhierarchie und auch in den Männergemeinschaften. Dort wurde diskutiert, reflektiert, gearbeitet und es wurden Texte produziert. Das heißt, als ernstzunehmender Bildungs- und Karriereweg, der viel mit Denken zu tun hatte, waren die traditionellen kirchlichen Bildungsstrukturen über Jahrhunderte noch ein konkurrierender und auch quantitativ wichtiger Pfad neben dem Universitätsstudium oder der Universitätsausbildung. Bildung im 18. Jahrhundert ist dennoch nicht christliche Bildung oder nicht mehr primär christliche Bildung, sondern es ist humanistische Bildung. Die Philosophie fungiert unabhängig von der fachlichen Spezialisierung im sich ausdifferenzierenden Wissenschafts- und Bildungssystem als Teil und als Anwältin des kanonischen Grundwissens. Ähnlich wie Mathematik sozusagen zu den Grundlagen gehörte oder auch bestimmte Sprachen, über lange Zeit Latein. Jeder Gebildete des 17. und 18. Jahrhunderts ist philosophisch gründlich geschult, heißt es in einem einschlägigen Überblick lapidar. Dazu ist philosophisches Wissen nicht nur selbstverständliche Grundlage, sondern auch steht auch für Aufklärung. Das heißt, im 18. Jahrhundert ist Philosophie nicht nur im Bildungssystem virulent, sondern auch dort, wo bürgerliche, politisierte Geselligkeit herrscht, in denen gerade nicht dezidiert nur akademischen Gesellschaften oder Kreisen, sondern in den bürgerlichen Diskussionszirkeln, in Lesevereinen, in Clubs, in Salons und so weiter. Und hier ist Philosophie nicht einfach nur Bildungsgut, sondern potenziell immer auch Medium intellektueller Kritik. Das ist für das Fach ganz wichtig. Im Laufe des 19. Jahrhunderts mischt sich all das neu auf. Einerseits explodiert der historische Sinn. Mit der deutschen Romantik wird namentlich das unvergangen Faszinierende der griechischen Quellen neu entdeckt. Im Rahmen der Vorlesung hatte ich den Umbruch um 1800 ja mehrfach erwähnt. Es entsteht hier also ein auf neue Weise historisches, historisierendes, Geschichte ganz ernst nehmendes Wissen, das die Archive auf neue Weise grundlegend sozusagen zum Teil der Gegenwart macht. Es entsteht auf der anderen Seite aber auch im 19. Jahrhundert dann auf neue Weise Naturwissenschaftsbegeisterung und Begeisterung an Praxis, praxisphilosophisches Wissen. Es sind nicht mehr offen zutage liegende Naturerscheinungen, wie im 16. und 17. Jahrhundert sozusagen Gegenstand der Naturforschung war, sondern die Natur des 19. Jahrhunderts ist eine postromantische Natur, könnte man sagen. Es ist die Natur, die eigentlich sozusagen im Verborgenen aufgefunden werden muss, und die Naturforschung, die dem entspricht, ist eine sozusagen invasive Naturforschung, die hineingeht in die Erscheinungen der Natur und sie nicht einfach nur registriert, kartiert, ordnet, anordnet, verzeichnet und dergleichen. Also verborgene Naturen sind es, für die das 19. Jahrhundert und bisher eben das 20. und 21. auch interessiert, die Natur des Sozialen, die Natur des Wirtschaftens, Gesetzmäßigkeiten, die da in der Tiefe, in den Praktiken drin sozusagen stecken und sich ausdrücken, die Natur des Menschen als Anthropologie, die Natur der Psyche, all das sind Fragen, die sowohl in Richtung Naturphilosophie, dann Naturwissenschaft, als auch in Richtung neuer Disziplinen ausschlagen, wie die Sozialwissenschaften, wie wir sie heute nennen, die auch so etwas wie Naturwissenschaften sind, jedenfalls empirisch arbeitende Disziplinen. Dazu kommt, wie gesagt, immer als zweite Dimension der scharfe Sinn für den Wandel alles stabil Scheinenden, also der historische Sinn, aber auch ein Prozessdenken, wenn es um Natur geht. Auch Natur wird als instabil, als prozessförmig und als sozusagen unabschließbar wahrgenommen und erforscht. Dieser Blickwinkel löst die älteren Fassungen einer ordnenden, klassifikatorisch arbeitenden Wissenschaft ab, und wir wissen, wie auch die Philosophie hier mit starken, ganz anderen Theorien als zuvor antritt und mit im Spiel ist. Also Stichwort zum Beispiel deutscher Idealismus. Philosophie soziologisch beginnt im 19. Jahrhundert die Karriere der ebenso hilflos wie arrogant sogenannten Einzelwissenschaften als Problem für die Philosophie oder als etwas, zu dem die Philosophie sich ins Verhältnis zu setzen hat. Die Rede von den Einzelwissenschaften, die wird von Philosophen gern gepflegt, suggeriert, die Philosophie, also der so redet, der von Einzelwissenschaften spricht, wäre irgendwie in einer anderen Position als in einer einzelwissenschaftlichen. Also suggeriert, es gäbe da sowas wie ein gemeinsames Dach. Ja? Und dieses gemeinsame Dach sei irgendwie Sache der Philosophie, und es sei ein Dach, das verloren zu gehen drohe oder dergleichen. Krisenbefunde diesen Typs prägen das 19. Jahrhundert, die Philosophie des 19. Jahrhunderts, und prägen auch das Philosophieren im 20. Jahrhundert und bis ins 21. hinein. Es beginnt, könnte man sagen, mit der Ausdifferenzierung des modernen Wissenschaftssystems, so etwas wie eine Zerspreizung des Fachs, eine innere Zerspreizung des Fachs. Und das ist nicht nur sozusagen eine mentale Identitätskrise, dass man darüber sinniert, was ist denn Philosophie, wo gehört sie hin, sondern das kann man eben soziologisch auch ganz handfest sehen an der Art, wie das Fach aufgestellt ist oder versucht, sich aufzustellen. Die Philosophie etabliert sich nämlich in der Moderne, also ab dem 19. Jahrhundert, einerseits zunehmend mehr und unter großen Anstrengungen als universitäre Fachwissenschaft neben anderen. Also wenn man so will, dann doch eine Einzelwissenschaft neben anderen Einzelwissenschaften. Zwar mit eigenen Leistungsmerkmalen und Grenzen, aber eben genau das ist schon bemerkenswert. Sie muss diese eigenen Leistungsmerkmale und Grenzen artikulieren und behaupten. Etwa bestimmt sie sich als hermeneutische Disziplin, formuliert also eine explizit eine explizite Identität als textbasiertes, lesendes und verstehendes Fach, nicht aber als empirische Disziplin, also als Disziplin, die Gerätearrangements und mathematisierte Messdaten interpretiert. Also, Sie kennen auch hier die Stichwörter. Geisteswissenschaft ist das Stichwort. Philosophie ist eine Geisteswissenschaft. Geist ist ja ein moderner Begriff. Das stammt aus der romantischen, an Hegel orientierten Tradition. Geisteswissenschaft versus Naturwissenschaft. Naturwissenschaft sehr pauschal. Damals, Dilthey beispielsweise, hat ja darüber nachgedacht. Man hat damals noch nicht den Blick dafür gehabt, dass im Grunde die Wirtschafts-, Sozial-, Bio- und Technikwissenschaften, die eigentliche sozusagen, der eigentliche Gegenpart sind, also diese Quelle des Empirischen, sich nun gar nicht so primär in den Naturwissenschaften, sondern auch in diesen anderen Disziplinen als wissenschaftsgründend erweist. Auch Teil der Krise, also diese Dualisierung Geisteswissenschaften versus Naturwissenschaften, das sind ja Selbstidentifikationsversuche, die als Ziehen von Grenzen, aber auch als Finden einer fachlichen Identität interpretiert werden können. Die Kampfparole Philosophie als Geisteswissenschaft, Geisteswissenschaften versus Naturwissenschaften ist im 20. Jahrhundert dann auch immer wieder in Wellen nochmal virulent. Bis heute findet man das ja. Insbesondere in den USA wird das analog auch gerne dann so mit zwei Kulturen oder dergleichen belegt. Ich denke, man muss das sehr, sehr vorsichtig nehmen. Es wird der Vielfalt und auch den methodischen Differenzen, die die Wissenschaftslandschaft damals schon, aber auch heute prägen, nicht gerecht, diese Zwei-Welten-Logik. Gut, aber nehmen wir sie als die Rede davon, als Anzeichen für Situierungsprobleme der Philosophie, typisch moderne Situierungsprobleme. Auf der anderen Seite dessen, was ich jetzt Zerspreizung genannt habe, finden Sie nach wie vor übergreifende, einheitswissenschaftliche oder vielleicht auch jenseits der Wissenschaften irgendwie ganzheitlich auftretende Ansprüche, die in philosophischen Texten mitspielen, mit im Spiel sind, und zwar in einer Art und Weise, die markant ist und anders aussieht als in anderen Disziplinen. Man könnte sagen, nach wie vor schlagen sich philosophische Texte bewusst und gewollt ein Stück weit auf die Seite freier und ungebundener Kritik. Und zwar einschließlich einer Kritik an den Wissenschaften als Wissenschaft und Wissenschaften. Das heißt, Philosophie operiert dissident und schlägt sich auf die Seite des Alltags, auf die Seite der politischen Überlegungen und der politischen Bewegungen, der Kultur- oder Gegenwartskritik ihrer Zeit. Und das gehört zum Fach hinzu. Das ist nicht einfach nur entweder was Zweites oder so eine Art Abfallprodukt oder dergleichen, sondern für das Fach ist das nach wie vor wesentlich geblieben. Die Einbindung von Philosophie in den außerwissenschaftlichen Kommunikationsprozess ist traditionell, jedoch nach Philosophie verschieden, stärker ausgeprägt als bei fast allen üblichen Wissenschaften, sodass sie einerseits als Kulturdomäne neben Literatur, Kunst und Musik steht, der größte kulturelle Bedeutung und Wirkungen zugetraut werden oder tatsächlich auch zukommen, andererseits aber in gleichem Maße auch größten Zweifeln an ihrer Wissenschaftlichkeit ausgesetzt ist. Ende eines Zitats, das war nämlich ein Zitat. So heißt es zur Philosophie, man hört die spitzen Finger, im historischen Wörterbuch der Rhetorik quasi, das ist eine doppelte Bescheinigung der besonderen Bedeutung dieses außerwissenschaftlichen Schwungs und Impetus der Philosophie. Einerseits wird ihr gerade deswegen besonders viel Bedeutung zugebilligt, besondere, wie auch immer, kulturelle, gesellschaftliche, politische Relevanz. Andererseits ist sie deswegen aber auch notorisch besonderen Zweifeln an ihrer Wissenschaftlichkeit, vielleicht sogar ihrer Wissenschaftsfähigkeit ausgesetzt. In dem bewussten Artikel folgt dann der Nachweis, dass im 19. Jahrhundert das philosophische Zeitschriftenwesen, jedenfalls in Deutschland, deutlich hinter der Zeitschriftenqualität anderer Fächer zurück war. Also wenn man da das Zeitschriftenwesen betrachtet, sieht man, dass es noch nicht wissenschaftlich zuging, was die philosophischen Zeitschriften anging, jedenfalls nicht wissenschaftlich gemessen an der Wissenschaftlichkeit anderer Disziplinen im 19. Jahrhundert. Ins 20. Jahrhundert und in die Gegenwart möchte ich nicht zu tief einsteigen. Philosophie, soziologisch oder mit solchen aufs große gesellschaftliche Ganze gehenden Überlegungen. Sie können sich umsehen und Sie können ein Stück weit ja auch sozusagen miterleben, wie die Lage derzeit aussieht. Das Fach ist als Wissenschaft fest etabliert, ist also eine Einzelwissenschaft, wenn man so will, und hat, was um 1900 und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so klar war, seinen Platz auch neben den empirischen Sozialwissenschaften behaupten können. So unfestgelegt der Arbeitsmarkt für Philosophen sein mag, Philosoph kann man werden, wie man Soziologe oder Germanist oder Historiker werden kann. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wurden dann ja in Deutschland auch Frauen für ein Universitätsstudium und zur Promotion zugelassen. Übrigens, diese Bemerkung kann ich mir jetzt doch nicht verkneifen, also wenn man diese Frage nach der Geschlechtergrenze stellt, dann ist das Fach Philosophie auch eins, das sehr spät dran ist, sag ich mal, mit einer Liberalisierung bezogen auf Frauen. Oder vielleicht sollte man besser sagen, der Einbeziehung von Frauen oder der Positionierung dessen, was philosophische Diskussionsnetze sind, in einer Art und Weise, dass es für Frauen attraktiv und möglich ist, dort teilzuhaben. Was die Habilitation und philosophische Professuren angeht, befinden wir uns geschlechterpolitisch quasi noch in der Erprobungsphase. Erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es im deutschsprachigen Raum mehr als eine Handvoll Philosophieprofessorinnen mit vollen akademischen Rechten. Und im englischsprachigen und französischsprachigen Raum ist die Geschichte der Philosophinnen an Universitäten ähnlich kurz, muss man sagen. Also das ist noch ein Phänomen von wenigen Jahrzehnten. Was den Wandel philosophischer Curricula angeht, wäre eine Menge zu sagen. Ich nenne nur wenige Eckpunkte. Erstens ist, denke ich, unter den Bedingungen der Massenuniversität das Fach nicht nur wie alle Fächer gewachsen und damit zugänglicher geworden, sondern es hat sich zweitens auch stärker als Ergänzung vorhandener Fächer, nämlich als wissenschaftstheoretische oder auch ethische Reflexionswissenschaft aufgestellt, die gleichsam als Expertin fürs Allgemeinere kollaborativ arbeitet, also konstruktiv kollaboriert, könnte man sagen. Das ist nicht schlecht, aber heikel für das Fach, also die starke Anlehnung an den Themenkanon und auch die Curricula anderer Disziplinen. Ich denke, theoretisch muss dabei nicht unbedingt so viel verloren gehen, aber es besteht praktisch die Gefahr, dass die historische Tiefe der Disziplin, also ihr fundamentales Wissen darüber, wie anders das Denken zu anderen Zeiten war, nebst der dazugehörigen historisch-kritischen Kontrastarbeit, die uns hilft, die Gegenwart nicht nur an der Seite der Forschung anderer Disziplinen zu bearbeiten, sondern Gegenwart gerade zu relativieren, also Aktualitäten zurückzustellen, diese Kompetenz ist möglicherweise gefährdet, weil sie beruht auf etwas, was die Philosophie nur tun kann, wenn sie nicht Richtung andere Fächer blickt, sondern wenn sie sich mit sich selbst beschäftigt, also mit ihrer eigenen langen Tradition. Und das ist genauso wichtig, um philosophisch handlungsfähig zu bleiben, wie sozusagen das sich faszinieren lassen von aktuellen Themen und Fragestellungen aller Art, dass die auch in anderen Disziplinen anfallen können, ist für das Fach nicht wirklich das Problem, weil da es ja chronisch neugierig ist und sich sozusagen immer für alles interessiert. Was in Gefahr gerät aber, ist die Kenntnis und Pflege des Archivs. Und damit würde ich sagen, die im wahrsten Sinne des Wortes philosophische Radikalität, nämlich die für das Fach typische und so wichtige Verwurzelung in den 2500 Jahren gedanklicher Alternativen, die es zu verwalten hat. Ein Indikator für diesen Trend eines Archivverlusts ist der Verzicht auf die alten Sprachen an der Universität. Also nicht an der Universität generell, ja Gott sei Dank nicht, aber im Universitätsstudium. Und damit verbunden dann auch der Verzicht auf Kenntnis des älteren Kanons in der Originalsprache, vielleicht sogar des älteren Kanons überhaupt. Insbesondere in der englischsprachigen Philosophie wird ja bis auf ausgewählte Partien bei Aristoteles, Hume, vielleicht Kant und einige englischsprachige Autoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts nahezu alles weggelassen, was sozusagen älter ist als 20. Jahrhundert. Und damit nahezu eigentlich auch alles, was für uns unverzichtbar scheint. Also an diesem Punkt gehöre ich dann doch zu den besorgten Mahnerinnen, weil ich denke, das sollte und darf nicht sein. Und wir hier in Darmstadt arbeiten auch bewusst anders, was unser philosophisches Lehrangebot angeht. Damit bin ich eigentlich schon weg von den Akteuren mit den letzten Bemerkungen zu den Curricula und auf der Seite der Inhalte gelandet. Wechseln wir also die Perspektive und blicken wir nicht auf mutmaßliche Textentstehungsbedingungen, sondern auf die Binnengestalt des Geschriebenen. Also diese eher literarisch orientierte oder vielleicht, ich zögere mich jetzt irgendwie ungebührlich in die Nähe der Literaturwissenschaft zu begeben, weil das nun nicht mein Fach ist und nicht meine Expertise, aber wechseln wir eher auf diese Seite. Was sind die Züge eines gelingenden philosophischen Textes oder Werks, wenn wir das als ein Stück Literatur, gemachte Literatur, also Text, der kunstvoll geschrieben ist und gewollt, genauso und nicht anders geschrieben ist, betrachten? Ich denke, ein Stück weit haben wir immer auf diese quasi literarisch orientierte Fragestellung oder diesen Blickwinkel mitgeführt in unserer Vorlesung. Ich habe allerdings ja versucht, mich mit der Frage nach Textformen ein Stück auf Abstand zu halten von der Frage nach literarischen Formen, die anderes umfassen würde, also etwa Fragen nach Stilmerkmalen, Frage nach poetischen Mustern oder rhetorischen Figuren oder Spezifika auf dieser Ebene als Grundlage für Abgleich zwischen philosophischen Formaten und so etwas wie literaturwissenschaftlich identifizierbaren Gattungen. Ich habe diesen Abstand gesucht, weil ich denke, sowohl die Position, also den Abstand zur Literaturwissenschaft dann doch, und auf diese Dinge bin ich nicht so besonders eingegangen, ich denke, sowohl die Positionierung des Autors, also so Fragen wie, spricht in einem Text das Ich in seinem eigenen Namen oder verschwindet das, was man Autor nennen könnte, im anonymisierenden Mann einer wissenschaftlichen oder vielleicht mit der Vernunft überhaupt verschmelzenden Diskussionsgeste, verschwindet hier ein Autor im Diskurs sozusagen, als auch Fragen danach, ob zum Beispiel strenge Begriffssprache verwendet wird oder aber Anekdoten, Gleichnisse oder Metapher verwendet werden, als auch Fragen, wie die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten des Aufbaus oder der Arbeit mit gezielten Verletzungen von Gesetzmäßigkeiten, was man ja hätte tun können, die Länge oder den Inhalt von Einleitungen vergleichen oder die Übernahme poetischer Elemente hinein in wissenschaftlich gemeinte Passagen oder dergleichen. Das alles wird in der Philosophie gemacht. Es gibt diese Formen, es wird mit ihnen gespielt. Man hätte sich das genauer anschauen können, aber ich denke doch, diese literarischen Merkmale sind in gewisser Weise nur dienend. Ich habe sie als charakteristisch insbesondere dort herausgegriffen, wo sie auch explizit oder im Rahmen einer Theorie gleichsam begründet, also selbstreflexiv philosophisches Gewicht erhalten, wo sie nicht einfach nur verwendet werden, also solche Formen, sondern wo diese Formen ihrerseits, sozusagen, jetzt verwende ich den romantischen Ausdruck, Witz haben, also so gemeint sind, weil sie auch in der Theorie sozusagen ihr Widerlager haben und etwas zum Ausdruck bringen. Etwa, wenn die Kürze der Form Aphorismus auch die Pointe hat, dem gedanklichen Format des Einfalls zu entsprechen. oder wenn die verschachtelte Umständlichkeit der Rahmenerzählung einer Utopie zugleich die gleichsam kaskadenartige Brücke zwischen dem gegenwartspolitischen Hier und Jetzt von Autor und Leser und einer weiter weggelegenen, anderen, imaginierten Welt herstellen soll, die aber als Gegenwartsspiegel fungieren soll und kann. Also dann wird es interessant, in die Details dieser literarischen Strategien hineinzugehen, wenn sie nicht einfach nur da sind und erfreuen oder wie auch immer, sondern wenn sie sozusagen mitsprechen, wenn sie mit der These interagieren, die den Text trägt. Oder mit den Thesen. Wie sähe der Diskurs der Philosophie aus? Könnte man außerdem sich fragen, wenn man ihn allein entlang literarischer Kriterien sortierte. Meine Vermutung wäre, das Ergebnis, wenn man jetzt rein literaturwissenschaftlich oder vor allem literaturwissenschaftlich auf die Philosophie blickte, das Ergebnis sähe ein wenig aus wie im Ausschnitt, der etwas unbefriedigende Befund gewesen war, den wir hinsichtlich des Essays hatten. Sie erinnern sich. Im Grunde prägt die Philosophie allenfalls dort, wo sie bestimmte normalwissenschaftliche Formate bespielt, etwa das der Rezension, Gattungsmerkmale aus. Und wo das der Fall ist, dann sind das Gattungsmerkmale, die nicht spezifisch philosophisch sind, sondern Rezension, das ist ein Format, das sich einfach durch seine Funktion auch weitgehend erklärt und seine Funktion im Wissenschaftssystem. Und insofern gibt es Rezensionen natürlich auch in anderen Disziplinen. Wo Texte philosophisch im eigenen Namen aufs Ganze gehen, richten sich die literarischen Weichenstellungen, wäre meine These, in hohem Maße nach der Sache, nach den theoretischen Erfordernissen, um die es geht, und dem Zuschnitt des konkreten Vorhabens, das sich ja oft auch gerade als Kritik, also gegen Orthodoxien, auch Formorthodoxien und Vorbilder anarbeitend wendet. Und von daher werden Maße zwar einerseits genutzt, aber sozusagen, wo es philosophisch wird, dann doch auch immer irgendwie originell gewendet, gesprengt, neu kombiniert oder wie auch immer. Das heißt, man könnte vermuten, dass eine Gattungstheorie des philosophischen Schreibens es im Grunde deswegen auch nicht geben kann, weil es ein Wimmelbild bleibt. Wie immer man es einteilt. Es ist sozusagen zu individuell, zu speziell, zu besonders, zu eigen. Jedenfalls, was die interessanten Texte in der Philosophie bieten. Und das war ja beim Essay auch der Punkt gewesen. Also diese Sammelkategorie enthielt sozusagen alles, was irgendwie versuchsartig funktioniert. Und das ist eine ganze Menge und es ist sehr unterschiedlich. Das heißt, man kann den Essay, wenn man ihn jetzt als Gattung an irgendwelchen literarischen Merkmalen festmachen wollte, nur sehr, sehr, sehr behelfsmäßig überhaupt fassen. Im Grunde eher ex negativo. Also alles, was nicht irgendwas anderes ist, ist dann letztlich ein Essay. Wenn man über die Option einer Gattungstheorie des philosophischen Schreibens nachdenkt, dann könnte man auch, das gibt es auch in einigen Texten, die sich mit dem Problem beschäftigen, als Überlegung, könnte man auch am Einzeltext im Grunde dann immer wieder zeigen, wie schwer es ist, ihn auch nur einer Gattung zuzuordnen beispielsweise. Also das spricht auch dafür, dass sozusagen die Vielfarbigkeit des je Einzelnen zu groß ist, um mit Klassifikationen gut hinzukommen. Nehmen wir etwas so vergleichsweise Biederes wie Kants Polemik gegen Swedenborg. Um was handelt es sich? Sie erinnern sich, dieser Text über den Geisterseher und die Träume des Geisterseers und die reine Vernunft, handelt es sich da um eine ausufernde Rezension? Handelt es sich um einen etwas hitzigen, aber doch geordneten Traktat über Obskurantismus, der sich an Swedenborg als Beispiel festmacht? Oder handelt es sich doch um eine eher explorative, kritische Skizze, also eine über Formen bewusst hinausgreifende Arbeit, in welcher Kant, getrieben vom Zorn und auch sich reibend an einem Beispiel, aber dann doch eben der Hauptsache frühe und wichtige Überlegungen zu Metaphysikproblemen essayistisch erprobt? Ich denke, das ist unentscheidbar. Und die, also die meisten besseren und guten philosophischen Texte fallen im Grunde, wenn man sie wirklich sozusagen verbindlich einer Gattung zuordnen wollte, fallen sie durch die Raster bzw. rutschen durch und landen dann parallel auch in anderen möglichen. Vielleicht sollte man es daher so ausdrücken. Philosophie ist Praktik, nicht Textproduktion. Sie produziert auch Texte, aber die Texte sind sozusagen Beiprodukt einer Praktik. Ihre literarischen Charakteristika sind nicht anarchisch, aber der permanente Umbau sprachlicher Werkzeuge gehört in hohem Maße zum Philosophieren hinzu. Philosophie durchquert damit bis zu einem gewissen Grad notorisch die Genres. Sie pflegt Stilfragen, sie ordnet sie aber einem anderen Projekt unter, nämlich jenem der Wahrheit oder dem, was ich vorhin als das Anliegen wahr zu sprechen bezeichnet habe. Wahr sprechen, Veridiktion. Veridiktion, das ist ein Kunstwort, das ist ein Ausdruck, den der Wissens- und Machthistoriker Michel Foucault geprägt hat. Wahr sprechen als deutsche Übersetzung, das ist absichtlich etwas schräg angelegt, um zum Zweck der Untersuchung dessen, was Philosophie ausmacht, nicht das Aussprechen von Wahrheit in den Blick zu rücken, als sei diese ein Produkt oder ein Ergebnis, also etwas, das der Philosoph mittels des philosophischen Textes liefern würde, transportieren würde oder dergleichen, sondern wahr sprechen, damit soll in den Mittelpunkt der Akt des Postulierens, dass etwas wahr sei, gerückt werden. Die Wahrhaftigkeit des Aktes, genauer gesagt, mit welchem eine Aussage getroffen wird und die diese Aussage letztlich zu einer wahren Aussage auch mitmacht. Also nicht das Gesagte, sondern die Art, wie das Gesagte als wahr aufzutreten vermag, wohlgemerkt jetzt nicht im rhetorischen Sinne allein, sondern sozusagen in der Kombination von Inhalt und Form. Darum geht es mit dem, was sich Foucault unter der Überschrift Veridiktion an sehr vorsichtigen Überlegungen in einer Vorlesung zurechtgelegt hat. Nach Foucault handelt es sich bei diesem Akt der Veridiktion, also beim Akt des Wahrsprechens, von welchem bis zu einem gewissen Grade seit der Antike Wissenschaft generell natürlich lebt, im Fall der Philosophie um einen Akt, der quasi darin besteht, seine eigenen Maßstäbe überhaupt erst zu setzen. Also die Maßstäbe dafür, dass es wahr sein kann. Im philosophischen Diskurs sind Wahrheiten möglich, die nicht bereits als Wahrheiten, nämlich nicht als wahrheitsfähige Inhalte und Formen, vorgesehen sind. Dies wiederum ist der Fall, weil Philosophie unausgesprochen immer auch die Unbedingtheit einer persönlichen Haltung hat, vielleicht sogar eine Ethik ist, weil Philosophie darin besteht, Formen des Wahrsprechens zu riskieren. Das ist Foucaults These. Sie in der exponierten Weise von jemandem, der es wagt und vormacht, zu erproben, diese Wahrheiten, wobei im Gelingensfall es dann möglich ist, sie zu finden, gewissermaßen, oder sogar paradigmatisch, also vorbildhaft und dann historisch ausstrahlend zu prägen. Dieser Punkt, mit in den Blick zu nehmen, dass Wahrheit nicht sozusagen ein Etwas ist, das man dahinstellt, ja, und das da wahr ist, sondern dass Wahrheit etwas ist, das im Akt des Dahinstellens, sofern es diesem um die Wahrheit geht, jetzt nicht sozusagen nur um, wie auch immer, eine bedingungslose Art von Überzeugen, Gefallen oder dergleichen, dass in dieser Weise zusammenzudenken, ist eine recht abstrakte Angelegenheit. Es ist also nicht einfach, das sozusagen vom Kopf her klarzukriegen, was da gemeint sein könnte. Und erklärt wird durch diese Überlegung natürlich gar nichts. Es wird insbesondere nicht erklärt, wie es denn zu dieser langen und wechselvollen Geschichte historischer Textformen kommen konnten, die wir hier so ganz kursorisch und auch ein wenig improvisiert besichtigt haben. Ich meine, das ist an sich ja doch eine faszinierende Sache, dass über 2500 Jahre diese Anstrengung des Ringens um Wahres sozusagen also überlieferbar geworden ist, in dem Sinne, dass wir heute noch uns darin erkennen können. Also das, und dass wir auch rückblickend relativ sicher sind, unterscheiden zu können, was Philosophie ist und was nicht. Also was sozusagen dieses gewisse Etwas hat und was nicht. Wie ist es eigentlich möglich, dass Texte in der Art, wie sie gemacht sind, sozusagen dieses Projekt im Wandel über so lange Zeit kultivieren und heiß halten, ja? Transportieren bis heute? Wie machen die das? Es kann ja nicht sein, dass da Philosophie drüber steht. Also dass sozusagen die Selbstbezeichnung irgendwie diese Art von Nachhaltigkeit erbringt. Und natürlich ist auch, reicht es vermutlich nicht aus, einfach zu behaupten, etwas sei wahr. Das ist eine relativ einfache Angelegenheit und ist auch leicht zu durchschauen, dass das in meisten Fällen eher uninteressante Sätze sind, die sich explizit in dieser Weise ausstaffieren. So funktioniert Theorie ja auch gar nicht. Etwas kann Philosophie sein, auch als Philosophie erkennbar sein, ohne dass Philosophie drüber steht, ohne dass vielleicht überhaupt explizit Wahrheitsansprüche formuliert werden im Text. Also, es ist erstaunlich, dass Texte das schaffen, und es ist erstaunlich, dass sie das sozusagen in diesem Anknüpfen aneinander schaffen. Foucault selbst hat sich vorwiegend mit der ganz frühen Gestensprache der Philosophie beschäftigt, also mit Texten, die uns von mündlichen Aktivitäten berichten, von um das persönliche Aussprechen einer Wahrheit ringenden Sätzen, aber auch von Individuen, die für diese Sätze einstehen. Sokrates etwa, der platonische Sokrates, oder auch die Ethiker, jene Ethiker, die in ihren Lehrbriefen sich selbst gewissermaßen zum Verhandlungsgegenstand machen. Oder die Kyniker, das ist ein Thema bei Foucault, war jetzt hier kein Thema. Also sozusagen demonstrativ auf die Straße gehende Philosophen, die provokativ kaum mehr sagen, als dass sie nichts sagen. Also die als schweigende Provokateure oder als theatralisch agierende Provokateure Philosophie transportieren. Aus unserer heutigen, auf den Diskurs, also auf die voll entfaltete wissenschaftliche Ordnung des Ausgesagten und des Aussagens und auf Texte, Kaskaden von archivierten Texten gerichtete Perspektive, wird man nicht viel mehr von Foucaults Überlegungen über diese frühen mündlichen Praktiken des Wahrsprechens lernen können, als dass das Wahrsprechen, die Veridiktion, eine irreduzible und vielleicht entscheidende Kennung dessen ist, was man im Unterschied zu anderen Fächern, die Gegenstandsfelder zum Domäne haben, in einem sehr beweglichen, variablen Sinne Philosophie nennen könnte. Philosophie hat ja auch kein eingegrenztes Gegenstandsfeld, über das man sie definieren kann. Das ist ja schon ein Thema bei Sokrates, der auf die Weise ja also den Gorgias sozusagen schon mal gleich verwirren kann, weil er ihn fragt, was ist denn eigentlich die Domäne? Was ist das, was du kannst? Also Philosophie hat das gerade nicht, ist insofern besonders beweglich, besonders variabel. Und dieser Anspruch, Wahrheiten finden zu können, ist verknüpft mit dieser Eigenschaft. Eine abstrakte Philosophie-Definition hilft wenig, kann auch nicht Ziel unserer Vorlesung sein. Uns ging es ja gerade sozusagen um den handfesten Text, materialisierten Auftritt der Philosophie. Halten wir einfach behelfsmäßig genug Folgendes fest. Was ein Diskurs der Philosophie, also dieses Textuniversum oder die Textuniversen der Philosophie zusammenhält, ist nicht einfach zu sagen. Es gibt durchlaufende Inhalte, das Erkennen, seine über die Einzelproblematik hinausreichende Angemessenheit, das Denken, seine Verbindbarkeit mit der Idee eines kohärenten oder konsistenten Zusammenhanges des Erkennens, dazu die Frage der mutmaßlichen Grundlagen oder Voraussetzungen des Erkennens, die Frage nach den Bedingungen überhaupt, also Bedingtheits- und Bedingungsfragen zu stellen, das ist eine ganz typisch philosophische Blickrichtung, die sich auch immer wieder neu wählen lässt. Das ist also die eine Seite. Bestimmte Inhalte kann man wahrscheinlich schon als typisch philosophisch identifizieren. Aber möglicherweise ist es neben den Inhalten auch die Form. Die Form eben nicht als literarische, rein literarische Angelegenheit und auch nicht als etwas, das auf eine bestimmte Weise sozial produziert wird, sondern diese Form als diese gestische Form eines spezifischen Sichberufens aufs Wahre. Ein Wahres, das sich durch inhaltliche Argumente bewährt, aber eben auch und zugleich verbürgt wird durch das Maßgeschneiderte, die innerliche Rückbezüglichkeit, die Selbstbekräftigung oder vielleicht sogar die Selbstbegründetheit, der auf die Theoriebildung möglichst exakt zustrebenden textuellen Form, die die Theorie hat. Also nochmal das Beispiel, der Aphorismus, der vom Einfall redet. Ja? Also diese Form, die sozusagen mimetisch mit dem ertastenden Arbeiten des Gedankens in diesem Text zusammengeht. Wahrheitsansprüche sind so gesehen nicht bloß Postulate, die gleichsam bestimmten formlosen, licht- oder wolkenartigen Botschaften angeheftet wären. Botschaften, die man tendenziell mit beliebigen Worten hinschreiben könnte, sondern Wahrheit ist nicht ablösbar von der Form. Wahrheit bedarf eines textuellen Auftritts, der nicht nur etwas behauptet oder zur Diskussion stellt, sondern das zugleich mitlaufende Postulat, dass dieses hier Gesagte zwar gewagt und unbewiesen, dennoch aber wahr ist, mittransportiert. Und dieses Postulat gewissermaßen vor uns hinzustellen vermag. Und zwar im Medium der Form. Also auf der Ebene des Wie, des überzeugenden Auftretens und authentischen Funktionierens eines Textes. Wobei Texte eben nicht nur dadurch authentisch werden, dass sie sozusagen eine Person durchblicken lassen, irgendein Ich, das hier spricht. Das ist eher eine schwache Art der Veridiktion von Texten, von Theorie, würde ich sagen. Also dass jemand, weil ich es gesagt habe, verbürge ich das und so weiter. Es gibt vielmehr in Texten kultivierte, ganz andere, abseits von Referenzen auf ein literarisches Ich, sich abspielende Anzeichen des authentischen Denkens dieses Textes gewissermaßen. Im Zusammenhang mit Kunst, nämlich dem, was ein Kunstwerk zum starken Kunstwerk macht, hat Niklas Luhmann, ein Soziologe, vom inneren Ornament gesprochen, dass Kunstwerke auszubilden in der Lage sind, und zwar qua Form. Das innere Ornament ist das, was auf geheimnisvolle Weise gewissermaßen in ihrer Machart steckt und auf diese Weise sie einzigartig macht. Einzigartig auf eine Art und Weise, die man nicht ihrerseits einfach aussprechen könnte. Das ist natürlich eine Metapher oder ein Angebot, das erstmal sehr versuchsweise ist. Das hat mit Luhmann das innere Ornament genannt. Die Schließung, eine bestimmte Art der Schließung, in der Unverwechselbarkeit erzeugt wird oder inbegriffen ist. Vielleicht gilt etwas Ähnliches für die Veridiktion, also für das Wahrsprechen, sofern Texte es machen, nicht Menschen oder so. Also Veridiktion als Gewinnung von so etwas wie einem inneren Ornament, auch auf der Ebene der Form, die mitspricht bei dem, was ein Text sagt. Wie eine Textformengeschichte der Philosophie auszusehen hätte, nicht als Soziologie der Philosophie und auch nicht als Stilkunde des philosophischen Schreibens, sondern als Rekonstruktion eines Diskurses, der sich um textuelle Veridiktion, um das Inkraftsetzen von Theoriewahrheiten durch Texte drehte, das ist nun eine schwierige Frage und die stelle ich auch einfach nur. Es ist sozusagen die Frage, die aufscheint, nachdem man mal in ein halbes Jahr nachgedacht hat über diese Rolle der Formen, für das, was Philosophie tut. Ich blicke auf die Uhr. Ich habe mir noch einen Nachtrag vorgenommen, der nicht fehlen darf. Sie werden bemerkt haben, dass ich in dieser Vorlesung eine wichtige Textform der Philosophie, vielleicht sogar eine ihrer wichtigsten Textformen, ausgelassen habe. Ich meine nämlich die Vorlesung selbst. Hierzu, nämlich zur philosophischen Vorlesung als Textform, findet sich in der philosophischen Überlieferung erstaunlich wenig Material, jedenfalls wenig explizites Material. In einem anderen Sinne findet sich sehr viel Material, denn nicht wenige Vorlesungen, etwa diejenige der Autoren des deutschen Idealismus, aber auch andere, sind zumindest rudimentär schriftlich überliefert. Und inzwischen, auch das kennen Sie, finden Sie in also Vorlesungen auch als Teil von Gesamtausgaben mitediert. Und das ist sozusagen auf der Quellenebene ein durchaus wichtiges Format. Es gibt gerade für die Zeit um 1800 herum, zum einen, da gibt es diese Doppelgestalt, zum einen Formen von Notizen der Theoretiker selbst, die Vorlesung gehalten haben. Zum anderen gibt es aber da die aufkommende Kultur der Vorlesungsmitschrift, das heißt Hörer schreiben mit, möglichst schnell, möglichst gründlich, möglichst alles. Und diese diese Vorlesungsskripte sind auch zirkuliert. Also diese Mitschriften waren eine Textgattung, die wichtig war, die unter Studierenden auch gehandelt wurde. Und heute profitieren Herausgeber davon, dass es zum Beispiel Kant und Hegel und so weiter, dass es von deren Vorlesungen tatsächlich etliche auch noch überlieferte Mitschriften gibt. Das darüber hinaus, also über diese beiden Aggregatzustände, entweder Skript des Vorlesenden oder aber Aufzeichnung der Vorlesung, dass es darüber hinaus natürlich Vorlesungen auch indirekt in der Philosophie an ganz vielen Stellen gibt, sofern philosophische Werke aus Vorlesungen entstanden sind, wäre ein weiteres Thema. Also Vorlesungen sind oft Rohlinge für Ausarbeitung anderen Typs gewesen und auch das ließe sich bei entsprechender Forschungsaufmerksamkeit herauspräparieren, wie aus einer Vorlesung des Autors X dann vielleicht diese oder jene andere Arbeit entstanden ist, herausgewachsen ist gewissermaßen. Umgekehrt haben auch philosophische Werke, Lehrbücher insbesondere, also das gibt es im 17. und 18. Jahrhundert insbesondere, also so Lehrbücher von dem Typ, die so in Paragraphen aufgeteilt sind, Systeme, ja, als Grundlage für Vorlesungen gedient. Auch das ist eine enge Verbindung zwischen der einen Textform und der Vorlesung. Man hat über Büchern vorgelesen oder gelesen und das bedeutet, dass die wie Partituren funktioniert haben, als Stichwortgeber und dergleichen. Die Vorlesung war dann meistens ausführlicher als das Buch. Also die Vorlesung hat sich als Kommentar und Sammlung von Exkursen über einem Lehrbuch entwickelt. Das alles hat es gegeben, wäre eigentlich Thema für eine ganze weitere Vorlesung in unserer Vorlesung gewesen, ein schönes Thema. Man könnte einige Eigenschaften aufsammeln, die zur Vorlesung gehören, Ausführlichkeit in jedem Fall, dazu eine interessante Mischung aus gesichertem und nur auf Probe gedachtem, dazu die direkte Adressierung an Hörer und die unbedingte Bindung ans gesprochene Wort. Das alles macht die Vorlesung durchaus zu einer Sache ganz eigener Art. Wichtig für die Universität, wenn man sie als Lehrbetrieb betrachtet, wichtig aber auch für das, was die Universität mindestens ebenso ist, ein Freigehege der Theoriebildung und ein Gedankenlabor und also eine Werkstätte für Wissenschaft. Die Frage, ob es nicht eine Beziehung zwischen Bibliographie, also den Büchern, und Biographie eines Philosophen gäbe, hat der Philosoph Gilles Deleuze zunächst verneint. Er wurde danach gefragt. Er antwortete mit dem Hinweis, das Leben von Professoren sei selten interessant. Es gäbe natürlich die Reisen, auf den Reisen aber müsse man immer sprechen. Heutzutage litten wir ja gerade nicht an Kommunikationsmangel, stellte Deleuze fest, sondern im Gegenteil, an allen Kräften leiden wir, die uns verpflichten, uns auszudrücken. Uns auszudrücken, wenn wir kaum etwas zu sagen haben. Reisen beispielsweise, so Deleuze, heißt hier irgendetwas anderswo sagen und zurückkommen, um dasselbe hier zu sagen. Das Gespräch kommt in diesem Interview dann auf Deleuze' Kritik am Fernsehen und darauf, dass er nicht zu den Philosophen gehöre, die versuchten, sich etwa zugunsten von Medienauftritten oder Akademieposten der Universitätslehre zu entziehen. Und damit komme ich zu meinem Punkt. Was bedeutet es für ihn, wird er dann gefragt, Vorlesungen zu halten? Die Vorlesung, antwortete Löß daraufhin, und jetzt zitiere ich ein längeres Stück, die Vorlesungen haben einen großen Teil meines Lebens ausgemacht. Ich habe sie mit Leidenschaft gemacht. Sie sind etwas ganz anderes als Vorträge, denn sie schließen eine lange Dauer ein und ein relativ beständiges Publikum über mehrere Jahre hinweg. Es ist wie ein Forschungslaboratorium. Man macht Vorlesungen über das, was man forscht, und nicht über das, was man weiß. Man muss lange Zeit arbeiten, um einige Minuten die Eingebung zu haben. Die Vorlesungen, so Deleuze weiter, sind eine Art Sprechgesang, näher der Musik als dem Theater. Und grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass eine Vorlesung ein bisschen wie ein Rockkonzert ist. Man muss sagen, dass Vincennes, das ist die Reformuniversität, an der er gelehrt hat, man muss sagen, dass Vincennes, und das hat sich fortgesetzt, als wir gewaltsam nach Saint-Denis übertragen worden sind, außerordentliche Bedingungen geboten hat. In der Philosophie haben wir das Prinzip Erkenntnisfortschritt abgelehnt. Ein und dieselbe Vorlesung wandte sich an Studenten des ersten und des letzten Jahres, an Studenten und Nichtstudenten, an Philosophen und Nichtphilosophen, an Junge und an Alte sowie an viele Nationalitäten. Es gab immer junge Maler oder Musiker, Filmemacher und Architekten, die ein anspruchsvolles Denken an den Tag legten. Es waren lange Sitzungen. Keiner hörte alles. Jeder nahm, was er brauchte oder wollte, womit er etwas zu tun hatte, auch abseits seiner Disziplin. Ich habe diesem Publikum nie gesagt, was es für mich war, was es mir gegeben hat. Es gab nichts, was einer Diskussion glich. Die Philosophie hat überhaupt nichts mit einer Diskussion zu tun. Man hat genug damit zu tun, zu verstehen. Was für ein Problem einer aufwirft, man muss es nur anreichern, seine Bedingungen variieren, erweitern, verbinden, niemals diskutieren. Es war wie eine Echokammer, wo eine Idee wiederkam, als ob sie durch mehrere Filter gegangen wäre. Damit zum Schluss und zur Zusammenfassung. Erstens, Textformengeschichte als Teil einer Diskursgeschichte der Philosophie. Ein solches Projekt ist durchaus offen und kann zunächst nur gewinnen durch dann doch den Seitenblick auf die Grenzen Richtung Soziologie, Soziologie der Philosophie, oder auf der anderen Seite die Seitenblick Richtung Literaturwissenschaft, literaturwissenschaftliche Kriterienbildung, Kriteriensuche und vielleicht auch literaturwissenschaftliche Gattungstheorie. Zweitens, im Hinblick auf die soziologischen Rahmenbedingungen und Umstände der Entstehung von und der Arbeit mit philosophischen Texten ließe sich eine äußerst wechselvolle Sozial- und Institutionengeschichte der Philosophie erzählen. Wäre Thema für eine andere Vorlesung. Weder gab es die Philosophie durchgehend, noch war sie je ganz klar allein eine normale Wissenschaft. Noch weist ihre Geschichte wenig mehr auf als die dauerhafte Virulenz ihrer Texte selbst. Wobei wir die Texte, die auf uns gekommen sind, wie gesagt, nicht alle kennen, beziehungsweise umgekehrt, wir kennen nur die Texte, die auf uns gekommen sind, und damit kennen wir nicht alle. Das heißt, unser Bild ist natürlich da ein sehr, sehr fragiles und eins von heute aus. Drittens, im Hinblick auf die literarischen Besonderheiten des Faches ließe sich womöglich ebenso viel erzählen wie im Hinblick auf die sozialgeschichtlichen Eigentümlichkeiten. Klassifikationen und Abgrenzungsversuche scheitern jedoch rasch daran, dass philosophische Werke in so hohem Maße von ihrer je eigenen Besonderheit leben, und zwar eben auch auf der Ebene des Formenspiels, das sie aktivieren. Philosophische Texte zu gruppieren, etwa Gattungen zu bilden, scheint daher bis zu einem gewissen Grade möglich, im Ganzen aber doch nicht wirklich sinnvoll in stabiler Weise zu machen, und es ist in jedem Fall schwieriger als im Feld der schönen Literatur. Viertens, was den Diskurs der Philosophie kennzeichnet, findet sich daher auch nicht einfach zwischen Soziologie und Literatur oder dergleichen. Meine These oder vielleicht vorsichtiger die Himmelsrichtung, in die ich denken würde, ist vielmehr, dass die Besonderheit, die jenen ja so erstaunlich hartnäckigen Diskurs oder Quasi-Diskurs der Philosophie über 2500 Jahre zu tragen vermochte, mit der Wahrheitsorientierung dessen zu tun hat, was wir als Philosophie erkennen, anerkennen und so nennen. Wahrheitsorientierung als Kennzeichen. Das meint aber eben nicht die explizite Behauptung oder Bezugnahme auf Wahrheit. Also das Postulieren, dass hier von Wahrheit die Rede ist. Denn von Wahrheit ist an vielen Stellen in der Welt die Rede und in der Wissenschaft sowieso. Gemeint ist vielmehr mit Wahrheitsorientierung diese seitliche Verbindung mit dem Projekt von Wahrheit. Gemeint ist, dass philosophische Texte eine Wahrheitspraxis dokumentieren, eine bestimmte Form des Orientiertseins, und zwar mittels ihrer textuellen Fassung, mittels ihrer textuellen Ausgestaltung und Werkzeuge. Philosophische Texte sind nicht Texte, die informieren über Wahrheit, sondern sie sind Texte, die die besondere Anstrengung der Theorie dokumentieren, eines ins Unbekannte ausgreifenden Wahrsprechens, einer Veridiktion, um nochmal dieses Kunstwort Foucaults zu verwenden, die an und für sich selbst vollzogen werden muss und im Text verkörpert und verbürgt ist. Verbürgt und eben damit dann auch ansteckend und vermittelbar. Soweit für heute und fürs Semester insgesamt. Gute Zeit und bis zum Sommersemester.